Ich bete mit uns. Herr, wir bitten dich jetzt, dass du zu uns redest, dass du uns ein Wort für unser Herz gibst und ein großes Herz für dein Wort. Rede du zu uns, du kannst es besser, als wir es können, und du hast Worte lebendigen Lebens, ewigen Lebens. Amen. Es gibt ja Menschen, die sagen, dass alle Not auf dieser Welt, alles Übel dieser Welt aus dem Vergleichen kommt. Und ich weiß nicht, ob ihr dem zustimmen würdet, dass Vergleichen das Übel dieser Welt auslöst. Es ist vielleicht eine etwas steile These, aber ich glaube, irgendetwas Wahres ist auch da dran. Wenn wir anfangen zu vergleichen, dann führt es meistens zu nichts Gutem, weil wir uns ja entweder schlechter fühlen oder besser fühlen als jemand anderes und dann ist schon wieder das Miteinander an irgendeinem Punkt gestört. Und oftmals sind die Vergleiche, die wir miteinander anstellen, ja auch eher so von dieser Kategorie, wir vergleichen Äpfel mit Birnen und das passt eigentlich überhaupt nicht. Es gibt aber zum Glück ja auch Vergleiche, die können sehr hilfreich sein, weil sie uns tiefer verstehen lassen, um was es geht. Weil es ein Vergleich ist, der uns etwas verdeutlicht, der uns etwas mehr verstehen lässt, der uns tiefer in eine Situation eintauchen lässt. Einen solchen Vergleich schauen wir uns heute Morgen gemeinsam an, beziehungsweise würden wir es wahrscheinlich nicht Vergleich nennen, sondern wir haben ja ein schönes Wort dafür, wie wir solche Vergleiche nennen, Gleichnis aus der Bibel. Ein Gleichnis von Jesus, welches aber einen sehr wichtigen Vergleich enthält, der ganz praktisch mit dem Leben von jedem von uns zu tun hat, der uns alle irgendwie bewegt, ganz besonders, wenn wir sagen, wir wollen als Nachfolger von Jesus leben, wir wollen als Christen leben. Und dieser Vergleich nimmt uns auch gleich noch mit hinein in einen weiteren Aspekt von dem ganzen großen Thema Versöhnung, Vergebung, mit dem wir uns ja in unserer Themenreihe beschäftigen, in den Predigten, auch in den Hauskreisen, im persönlichen Nachdenken, vielleicht auch im Gespräch miteinander. Und ich lade herzlich wieder ein, das nicht nur als Konsument wahrzunehmen, diese Predigtreihe, sondern auch wirklich selbst persönlich mitzuarbeiten, für sich selbst zu hören, aber eben auch die Möglichkeit wahrzunehmen, sich selbst zu reflektieren. Draußen liegen ja noch diese Handreichungen, Zettel, Flyer, wie auch immer ihr sie nennen wollt, aus mit den Fragen zum Hinterfragen. Und es gibt auch heute wieder Material für die Hauskreise am Dienstag oder wann auch immer ihr das bearbeiten wollt. Nutzt diese Möglichkeit gerne. Das Ganze ist dann auch wieder online in der App zu finden zum Runterladen. Jeder von uns ist gefragt, ehrlich ins Leben hineinzuschauen und so auch heute, wenn wir diesen Vergleich, besonderen Vergleich aus der Bibel anschauen. Und ich lese uns aus dem Matthäusevangelium, aus Matthäus 18, die Verse 21. Da ist eine 2 verschwunden auf der Folie. Habe ich was Falsches abgeschrieben? Aber 21 bis 35, Matthäus 18, 21 bis 35. Da wandte sich Petrus an Jesus und fragte: Herr, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, wenn er immer wieder gegen mich sündigt? 7-mal? Nein, gab Jesus ihm zur Antwort, nicht 7-mal, sondern 70-mal 7-mal. Darum hört dies Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem König, der mit den Dienern, die seine Güter verwalten, abrechnen wollte. Gleich zu Beginn brachte man einen von ihnen, der ihm 10.000 Talente schuldete. Und weil er nicht zahlen konnte, befahl der Herr, ihn mit Frau und Kindern und seinem ganzen Besitz zu verkaufen und mit dem Erlös die Schuld zu begleichen. Der Mann warf sich vor ihm nieder und bat auf den Knien: Hab Geduld mit mir, ich will dir alles zurückzahlen. Da hatte der Herr Mitleid mit seinem Diener. Er ließ ihn frei und auch die Schuld erließ er ihm. Doch kaum war der Mann zur Tür heraus, da traf er einen anderen Diener, der ihm 100 Denare schuldete. Er packte ihn an der Kehle, würgte ihn und sagte: Bezahle, was du mir schuldig bist. Da warf sich der Mann vor ihm nieder und flehte ihn an: Hab Geduld mit mir, ich will es dir zurückzahlen. Er aber wollte nicht darauf eingehen, sondern ließ ihn auf der Stelle ins Gefängnis werfen, wo er so lange bleiben sollte, bis er ihm die Schuld zurückgezahlt hätte. Als das die anderen Diener sahen, waren sie entsetzt. Sie gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm alles. Da ließ sein Herr ihn kommen und sagte zu ihm, du böser Mensch, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich angefleht hast. Hättest du da mit jenem anderen Diener nicht auch Erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir Erbarmen hatte? Und voller Zorn übergab ihn der Herr den Folterknechten, bis er ihm alles zurückgezahlt hätte, was er ihm schuldig war. So wird auch mein Vater im Himmel jeden von euch behandeln, der seinem Bruder nicht von Herzen vergibt. Wir könnten dieses Gleichnis, was sehr drastisch und sehr deutlich von Jesus formuliert ist, mit diesem Thema zusammenfassen: Vergebung ist keine Option. Und drei Perspektiven auf die Vergebung zeigt uns Jesus in dem Gleichnis, beziehungsweise auch in der Vorgeschichte zu diesem Gleichnis. Und das erste ist Vergebung als Verhandlungssache. Die Jünger kommen wieder einmal zu Jesus mit einem Problem. Ganz am Anfang des Kapitels 18 fängt das ja schon an, dass sie ein Problem für Jesus haben, nämlich die Frage, wer von uns ist eigentlich der Wichtigste? Wer ist der Größte? Wer kriegt die beste Stellung? Und Jesus holt dann ja ein Kind in die Mitte und das Ganze wird nochmal umgedeutet, aber man merkt, irgendwas scheint die Jünger gerade zu bewegen. Sie haben zwischenmenschlich so einiges am Laufen und dann fügt Jesus jetzt in den Versen vor unserem Abschnitt diese Regel ein, wie ist das mit zwischenmenschlichem Umgang, wenn ein Mensch in der Gemeinde an einem anderen schuldig wird? Was passiert dann? Man soll miteinander reden, dann soll man zu zweit miteinander reden und dann das Ganze irgendwann vor die Gemeinde bringen. Wir kennen das Ganze vielleicht unter dem Stichwort Gemeindezucht oder Gemeindedisziplin. Wie regeln wir Auseinandersetzungen in der Gemeinde? Und das scheint ja ein reales Problem zu sein, denn Petrus hat noch eine tiefergehende Frage. Was ist denn jetzt, wenn jemand ganz oft an mir sündigt, immer und immer wieder an mir schuldig wird? Was passiert dann? Muss ich eigentlich immer vergeben? Wie oft muss ich meinem Bruder vergeben? Und eigentlich möchte man ja die Frage anfügen, ist es irgendwann mal genug? Reicht's auch irgendwann mal? Darf ich irgendwann einfach mal unbegrenzt böse sein, zornig sein, bitter werden? Darf ich irgendwann mal grummelnd in der Ecke sitzen? Wann ist es genug, die Vergebung? Wann reicht es? Wahrscheinlich hatte Petrus im Hinterkopf die Lehre, die sich im Judentum in einigen Schriften wiederfindet. Da hat zum Beispiel ein Rabbi geschrieben, wenn jemand eine Sünde begeht, so vergibt man sie ihm. Zum zweiten Male vergibt man sie ihm ebenfalls. Zum dritten Male vergibt man sie ihm ebenfalls. Zum vierten Male vergibt man sie ihm nicht mehr. Und Petrus ist ja wirklich großzügig an der Stelle. Er geht ja noch mehr als dreimal und viermal ist dann zu viel. Petrus würde ja sagen, siebenmal. Siebenmal ist doch eigentlich ganz gut. Danach ist dann der Zug abgefahren. Dann reicht's auch mal, dann bin ich tief genug dem anderen entgegengekommen, dann muss ich es nicht mehr machen. Und es ist ja wirklich das Gefühl, als wären wir jetzt mit Petrus und Jesus und den Jüngern auf irgend so einem Basar angekommen und dann fängt man an zu handeln, zum Vergeben, wie viel soll es denn sein? Sieben als Zahl der Vollkommenheit, denkt sich Petrus, das ist doch super, damit liege ich bei Jesus ganz bestimmt richtig. Und Jesus wird jetzt dann vielleicht an der Stelle sagen, fünf mein letztes Angebot, aber weit gefehlt. Jesus sagt etwas anderes. Nein, nicht siebenmal, sondern 70 mal siebenmal. Oder andere Übersetzungen machen es etwas kleiner und sagen 77 mal. Im Kopfrechnen haben wir das andere jetzt ja schon ausgerechnet. 7 mal 70 mal, 490 mal Vergebung. Und egal, ob jetzt 490 oder 77, es ist auf jeden Fall eine ganze Menge. Und ich glaube, es geht Jesus auch gar nicht um die konkrete Zahl. Er hätte auch 78 sagen können oder die einzige natürliche Zahl zwischen 12 und 13, nämlich 12. Alles wäre möglich gewesen, einfach nur um zu sagen, es ist einfach mehr, als du denkst. Vergebung ist nicht Verhandlungssache. Da können wir nicht drüber streiten, es ist keine Option. Vergebung gehört einfach immer dazu. Vergebung gehört dazu, auch wenn es noch so schwierig ist. Aber darüber kann nicht gestritten werden. Und zur Verdeutlichung erzählt Jesus jetzt das Gleichnis und hier merken wir weitere Aspekte zum Thema Vergebung und das erste ist Vergebung als Geschenk. Jesus kriegt es ja immer wieder hin, in Gleichnissen unglaublich anschauliche Beispiele herbeizuholen und uns sehr tief mit hineinzunehmen und wir merken in diesem Gleichnis ja, wie drastisch die Situation ist. Ein König, der sein Vermögen aufgeteilt hat und der mehrere Verwalter, der einzelne Leute über Bereiche eingesetzt hat. Und die sind jetzt gefordert und sollen das mal zurückbringen. Es gibt ja noch mehr solcher Gleichnisse mit anvertrautem Geld und so weiter. Und hier jetzt eben auch, dieser eine Diener scheint nicht der Allergeschickteste zu sein. Er hat auf jeden Fall eine große Menge an Geld verschuldet. Sich nicht gut um das Geld gekümmert. Und es heißt hier im Text, er hat 10.000 Talente Schulden. Kurze Frage von den Leuten, die irgendwie im Finanzwesen sich ein bisschen auskennen. Wer weiß, wie viel das ist? 10.000 Talente, ohne jetzt in der Bibel nachzugucken, was nebendran steht. Ich bin auch kein Experte, ich habe in der Bibel nebendran geguckt oder im Kommentar und da hat jemand ausgerechnet, dass ein Talent zwischen 6.000 und 10.000 Denare heißt. Und da wir uns mit Denaren jetzt ja auch alle auskennen und den guten Umrechnungskurs, 1 Euro, Denar und so wissen, das Ganze mal in eine nachvollziehbare Währung umgerechnet. Es ist wohl so, dass ein Denar der Lohn für einen Tag Arbeit ist. Einen Tag Arbeit, ein Denar. Und wenn wir jetzt hochrechnen, wie viele Denare, wie viele Tage Arbeit das jetzt sind, dann sind das zwischen 60 Millionen und 100 Millionen. Wir nehmen jetzt mal die größere Summe, also 100 Millionen Tage Arbeit. Und das heißt im Klartext 274 Jahre Arbeit ohne Wochenende. Also 274 Jahre durchgehend arbeiten. Das ist die Schuld, die dieser Knecht bei seinem Herrn hat. Und damit ist klar, diese Schuld ist unglaublich groß. Sie ist riesig groß und sie ist nicht zurückzahlbar. Das funktioniert nicht. Und es ist klar, dass der König natürlich dieses Geld zurückhaben will. Da fehlt ihm ja schon irgendwas. Das sind jetzt mal ein bisschen mehr als 60 Millionen, die auf einmal fehlen, weil das Bundesverfassungsgericht auf Verfassungsmäßigkeit Recht behält. Es ist noch ein deutlich größeres Problem. Und der König sagt, ich weiß ja, wo das Geld ist, wer es zahlen muss. Junge, du bist dran. Und der König hat schon die Gerichtsvollzieher berufen. Die haben schon ihre Vögelchen parat gelegt, die sie jetzt kleben können, damit wenigstens noch irgendwas aus der Konkursmasse dieses Mannes und seiner Familie herausgeholt werden kann. Damit er noch irgendwie wenigstens einen Teilgewinn erzielen kann. Und auch wenn der Mann wahrscheinlich finanziell nicht besonders verantwortungsvoll war, so ist er zumindest verantwortungsvoll gegenüber seiner Familie. Denn die Aussicht, dass er mit seiner Familie, mit seiner Frau, mit seinen Kindern im Gefängnis sitzt, diese Zukunft möchte er für seine Familie nicht. Er weiß, er hat es verbockt, aber warum sollen jetzt die anderen noch dafür in Sippenhaft genommen werden? Und so wählt er die einzige Möglichkeit, die ihm jetzt noch bleibt, dass er sich auf die Knie wirft vor dem König und bettelt und sagt, gib mir noch Zeit. Gib mir noch Zeit, damit ich es zurückholen kann. Und wir denken uns, ja, Scherzkeks. Das ist ein ganz großer Optimist vor dem Herrn. Und so realistisch es wäre, dass der König sagen würde, du kannst mich mal, er geht tatsächlich darauf ein. Die Bitte des Dieners hat Erfolg. Der Herr hat Mitleid, Erbarmen über diesen armen Mann und er lässt ihn frei und die Schuld ist vergessen, vergeben. Ein großes Geschenk, was dieser Mann bekommt. Die Schuld ist groß, das Geschenk der Vergebung noch viel, viel größer. Und wenn Jesus ja Vergleiche zieht, dann tut er das nicht, weil er ein besonders fantasievoller Mensch gewesen ist, der ganz tolle Geschichten erzählen konnte, sondern weil er etwas besonders verdeutlichen will und damals den Menschen, aber auch uns heute, noch mal mehr erklären will, um was es geht. Und Jesus antwortet ja mit seinem Gleichnis auf diese Frage von Petrus und dessen Meinung sowie die Meinung aller anderen zu sagen, irgendwann könnte man mal über Vergebung verhandeln, irgendwann hätte man das halt mal ausgestanden. Klar wird hier, der König müsste nicht auf das Bitten des Knechts eingehen. Der Knecht hat Schuld, da fehlt Geld, es ist eindeutig, da ist ein Problem und jeder normal Denkende, jeder normal menschlich Handelnde, der so eine große Schuld hat, der würde sagen, da muss was passieren. Wegen 50 Cent macht man nicht so einen Aufriss, aber wegen so einer großen Fehlsumme, wegen so einem auch Misstrauensvotum, was ja der Knecht gegenüber seinem König gegeben hat, er ist nicht verantwortlich mit dem umgegangen, was er bekommen hat, da muss eigentlich jemand zur Rechenschaft gezogen werden. Und die vorgebrachte Entschuldigung, ich will es dir zurückzahlen, ja ganz bestimmt, du wirst in der Mitte deines Lebens sein, du wirst nicht noch 270 Jahre arbeiten können, durchgehend. Das funktioniert nicht. Aber der König selbst tritt in Vorleistung. Er ist barmherzig und gnädig und spätestens hier wird uns klar, wer der König denn wohl sein soll in dem Gleichnis. Nicht irgendein König, sondern der Einzige, der barmherzig und gnädig durch und durch ist, nämlich Gott. Der König, der unendlich viel vergibt. Das ist Gott. Und der Diener des Königs steht für jeden Menschen, auch für dich und für mich, für jeden Menschen auf dieser Welt. Egal wie wir sind, jeder Mensch kann vor Gott die Schuld nicht bezahlen. Wir alle haben Verantwortung von Gott bekommen, als seine Ebenbilder zu leben, aber wir haben sie nicht wahrgenommen. Wir haben so viel Schuld in unserem Leben aufgehäuft, auch wenn wir es vielleicht gar nicht eingestehen wollen, wenn wir es vielleicht gar nicht direkt sehen. Die Schuldsumme ist so groß. Und auch wenn unser Leben auf den ersten Blick ganz brav aussieht, es gar nicht auffällt, aber dennoch ist da Schuld. Und dann geht es gar nicht um die Summe der bösen Taten, die wir gemacht haben, ob jetzt große Verbrechen oder nur Dinge im ganz Kleinen. Da ist kein Unterschied vor Gott. Und es muss gar nicht erst bei der Tat angefangen werden. Wir könnten natürlich jetzt sagen, wir gehen die Liste der 10 Gebote durch und wir haben noch niemand umgebracht und so weiter und so fort. Aber ich glaube, das Problem fängt ja schon ganz vorne bei den 10 Geboten an. Die Einstellung entscheidet sich am ersten Gebot. Es gibt einen Gott und ich bin es nicht. Es gibt einen Gott und ich bin es nicht. Und dann, weil ich das erste Gebot nicht halten kann, dann wird es bei den anderen Geboten auch schwierig. Und spätestens, wenn wir an die Bergpredigt denken und überlegen, wie Jesus die 10 Gebote auslegt, dass er eben nicht sagt, das Problem ist, dass du jemand umgebracht hast. Das Problem fängt schon viel vorher an. In dem Moment, wo in deinem Kopf der Gedanke ist, was für ein Idiot, hast du das Messer eigentlich schon gewetzt. Und Ehebruch fängt nicht an in dem Moment, wo ich mit einer anderen Frau im Bett gelandet bin. Der beginnt schon da, wo meine Blicke nicht mehr unter Kontrolle sind. Und so ist es bei all diesen Geboten. Sie fangen in meinem Kopf an und nicht erst, wenn ich es ausgeführt habe. In meinem Denken meine ich könnte mir alles nehmen. Ich könnte mir alles erlauben. Ich bin der Bestimmende. Ich bin Gott. Und so häufen wir Stück für Stück immer mehr Schuld in unserem Leben an und wir könnten es nicht bezahlen. Aber Gott ist, wie dieser König im Gleichnis, barmherzig und gnädig, geduldig und von großer Güte. Und wir könnten nicht bezahlen, aber er bezahlt es in Jesus für uns, gibt das größte Geschenk. Es ist eigentlich nicht zu begreifen, was das heißt, was Gott für uns getan hat. Was für ein riesengroßes Geschenk das ist, dass er die Schuld aus unserem Leben wegnimmt, die wir niemals abarbeiten könnten. Selbst wenn wir uns noch so sehr anstrengen, selbst wenn wir noch so viel tolle Dinge tun würden, es reicht nie. Wir kommen nicht bei Gott an. Das funktioniert nicht, aber er kommt uns entgegen. Und was er uns gibt, ist die Vergebung, Gottes Vergebung ist das größte Geschenk, was wir uns vorstellen können. Und für Gott ist das keine Option, zu vergeben, sondern es ist Teil seines Charakters. Er ist voller Liebe für uns. Er ist barmherzig und gnädig. Es ist ihm nicht egal, dass wir irgendwann an unserer Schuld zugrunde gehen würden. Er vergibt uns. Doch bei uns Menschen, zwischenmenschlich, ist das gar nicht immer so einfach mit der Vergebung, oder? Wie gehen wir mit Vergebung um? Eine sehr wichtige Frage, wenn wir dieses Gleichnis lesen, denn der Umgang mit dem Thema Vergebung hat auch mit einer Beurteilung zu tun, die Gott über uns spricht. Und das ist das Dritte, Vergebung als Beurteilung. Manchmal würden wir uns ja wünschen, dass Jesus ein bisschen anders wäre, dass er das Gleichnis an dieser Stelle abgebrochen hätte. Und wir alle könnten jetzt ganz zufrieden nach Hause gehen mit so einem wohlig warmen Gefühl und wir wüssten, wir müssten heute Abend nicht Rosamunde Pilcher gucken, um noch so eine Happy-End-Sendung zu bekommen, sondern wir hätten das jetzt ja schon hier gekriegt. Rosarot, der Knecht reitet in den Sonnenuntergang, glücklich darüber, dass seine Schuld vergeben ist. Jesus ist aber Realist und er kennt uns Menschen und deswegen braucht dieses Gleichnis noch eine zweite, eine etwas herausfordernde zweite Hälfte des Ganzen. Auf dem Heimweg beim Reiten in den Sonnenuntergang läuft dem Knecht ein anderer Mitdiener über den Weg. Auch der hat eine große Schuld, aber deutlich geringer groß als die, die der Knecht beim König hat. 100 Denare, und wir wissen jetzt ja vom Ausrechnen, 100 Denare heißt 100 Arbeitstage. Das ist auch eine ganze Menge, 100 Tage arbeiten, aber jetzt im Vergleich zu 200 so und so viel Jahren, das ist leistbar. Das kann man schon auch noch hinkriegen, diese Schulden wieder abzuarbeiten. Aber anders als in der ersten Hälfte ist die Einstellung des Dieners eine andere. Er hat kein Erbarmen. Und auch wenn der Schuldner in den exakt gleichen Worten fleht wie zuvor, hab Geduld mit mir, hab Erbarmen mit mir, er erweicht sich nicht. Das Gleichnis endet nicht so positiv. Er sagt, du wirst mit deiner ganzen Familie ins Gefängnis geworfen, bis diese Schuld bezahlt ist. Und es ist spannend, dass Jesus hier an dieser Stelle uns einen Einblick in die Gemütslage des Mannes gewährt, wenn er nämlich sagt, warum hat dieser nicht vergeben? Warum hat er nicht vergeben? In Vers 30, er aber wollte nicht darauf eingehen. Er wollte es nicht. Der König ließ sich erweisen, sein Herz ist voller Erbarmen. Der Diener aber, der gerade entlastet ist, der stellt auf stur. Der beharrt auf seinem Ding, ich will mein Geld zurück. Und da wird nicht drüber geredet, keine Chance. Eben hätte er noch von einem Vorbild lernen können, was voller Erbarmen ist, und hätte doch jetzt sagen können, mir ist so viel vergeben worden, dann diese 100 Denare, meine Güte. Ich gebe dir noch ein bisschen mehr Zeit. Er hätte ja gar nicht darauf verzichten müssen, zu sagen, ich vergebe dir alles, aber einfach zu sagen, du kriegst deine Zeit, du kannst das noch abarbeiten. Wer bin ich, dass ich eine Kleinigkeit nicht auch erlassen kann? Und diese Frage stellt sich nicht nur wir uns, sondern die stellen sich auch die anderen Diener des Königs. Die haben nämlich auch kein Verständnis. Sie melden das dem König und dem platzt ja förmlich der Kragen in dieser Situation. Er versteht nicht, was in dem ersten Diener vor sich geht. Er lässt ihn zu sich kommen und er stellt ihn zur Rede. Deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich angefleht hast. Hättest du da mit jenem anderen Diener nicht auch Erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir Erbarmen hatte? Und jetzt ist es vorbei mit Sonnenuntergang und rosa-rot. Der erste Diener kommt doch ins Gefängnis, die Folterknechte warten schon. Und Jesus präsentiert die Auswertung, so wird mein Vater im Himmel mit jedem umgehen, der seinem Bruder nicht von Herzen vergibt. Vergebung wird also zu einem Beurteilungskriterium. Die Frage, wie lebst du, wie lebe ich, wie leben wir Vergebung? Wie gehen wir damit um? Und ja, ich weiß, Vergebung ist kein leichtes Geschäft. Und ich glaube, dass wir oftmals in der Gefahr stehen, dass wir mit so einem frommen Mäntelchen meinen, wir decken die Sachen halt schnell zu. Ja, wir vergeben uns, weil wir sind ja Christen, wir sind ja die Superfrommen, deswegen kommen wir ja hier oben auf dem Berg zusammen. Wir haben keine Probleme. Wir haben auch keine Konflikte. Das können wir alles anders lösen. Das ist bei uns überhaupt kein Problem. Deckel drauf. Es geht aber unter dem Deckel weiter. Vergebung hat dann nicht funktioniert. Vielleicht ist es auch der Gedanke, man darf ja keinen Streit haben, was denken denn dann die Leute von uns? Also sagen wir gar nichts, wir sprechen es nicht an. Und dann ist das Ganze wie so ein Hefeklötzchen in den Teig hineingefallen. Und es sieht so klein aus, aber es arbeitet. Und es arbeitet. Und es arbeitet und es geht wunderbar auf, weil wir in der Gemeinde so eine Wohlfühlatmosphäre von 37 Grad haben, in der Hefe perfekt gehen kann. Diese Hefe, die uns alle irgendwie zerfrisst und es wird immer größer. Und gerade dann, wenn eine Person vielleicht immer wieder an der gleichen Stelle an mir schuldig wird, mir an der gleichen Stelle auf den Keks geht, ist doch die Frage, wie lange halte ich das eigentlich aus? Immer wieder das Gleiche, immer wieder das, immer muss dieser oder jener so kommen. Immer wieder das gleiche Lästermaul. Immer wieder greift er nur mich an. Was hat die Person gegen mich? Und die Hefe gärt. irgendwann ist der Punkt gekommen, wo es zurückschlagen kann, wo es zurückschlagen muss. Keine Ahnung, wie ihr Hefeteig gehen lässt. Vielleicht habt ihr so dieses Tupper-Modell, Hefeteig drin, Deckel drauf und irgendwann knallt's, weil der Teig dann oben runterfliegt. Und so ist es dann auch, wenn man es die ganze Zeit irgendwo versucht. Irgendwann kommt das raus, ich muss das doch ausleben, es ist doch mein Recht. Ich will auch mal Gorilla sein und mal auf den Tisch hauen. Warum soll ich mich da zurückhalten? Lange genug habe ich dich gewähren lassen, Vergebungsmodus aus. Jetzt läutet die Glocke, Zeit zum Kämpfen. Aber das ist nicht das, was Jesus hier im Gleichnis als Antwort auf die Frage von Petrus ausdrücken will, auf die Frage, wie oft muss ich denn vergeben? Reicht's eigentlich irgendwann mal? Jesus sagt, wie gesagt, Vergebung ist keine Verhandlungssache, es ist Teil eines Lebens in der Nachfolge von Jesus. Vergebung nicht nur nach Lust und Laune, Vergebung keine Option, wo ich wählen kann. Es ist keine Wahlleistung oder vielleicht nur was für nicht gesetzlich Versicherte, nur für die Privatversicherten. Es ist für alle. Alle sind mit drin, alle sollen es tun. Vergebung ist eine Pflicht. Und warum? Weil sie uns allen geschenkt worden ist. Weil es uns allen so geht wie diesem ersten Knecht in Beziehung zu dem König. Dieser starke Kontrast, der zwischen dem Handeln und des Königs und dem Handeln des Dieners ja aufgemacht wird. Der eine mit der großen Schuld vergibt alles und der andere mit der kleinen Schuld vergibt gar nichts. Verdeutlicht das sehr stark. Und diese Summe, als ich mir das diese Woche mal ausgerechnet habe, was das heißt, da ist es mir erst so richtig durch und durch gegangen, auch wenn dieses Gleichnis ja eigentlich bekannt ist. Wir haben es ja wahrscheinlich schon so oft gehört. Aber was für eine Riesensumme ist, dass die da vergeben wird und der König zuckt noch nicht mal mit der Wimper gefühlt. Er macht das einfach. Und der andere wegen so einer Kleinigkeit macht er so ein Tamtam und so einen Aufriss. Und wenn ich das lese und ehrlich in mein Leben schaue, dann erkenne ich, ja, das ist doch genau meine Geschichte. In meinem Leben ist gegenüber Gott genauso viel Schuld. Er müsste mir nicht vergeben und er tut es trotzdem. Er nimmt mich immer wieder an. Und gerade weil ich immer und immer wieder ja an der gleichen Stelle schuldig werde, wir haben doch alle unsere Lieblingssünden, die Stricke, über die wir immer fallen, die Dinge, wo wir besonders versuchlich sind. Und wir kommen immer und immer wieder zu Gott und da ist nicht irgendwann die Tür zu. Und Gott sagt nicht 77 Mal erreicht, es reicht jetzt. Er steht immer noch mit offenen Armen da, und er wartet, dass wir zurückkommen. Und wenn wir wiedergefallen sind, er steht immer noch da. Und wir können wiederkommen zu ihm, immer und immer wieder. Die Last der Sünde ist durch Jesus weg. Gott denkt nicht mehr daran. Er sieht nicht das sündige Wrack, was da zu ihm kommt, sondern den erneuerten Menschen, der durch Vergebung immer und immer wieder neu gemacht wird. Den neuen Menschen, rein durch das Blut von Jesus, was er für mich vergossen hat. Die Liebe übersteigt meine Schuld. Ein unfassbares Geschenk. Und ja, ich weiß, dass wir Menschen miteinander teilweise, wie es in diesem Sprichwort heißt, der Mensch ist dem Mensch ein Wolf, umgehen. Dass es eben nicht die ganze Zeit Friede, Freude, Eierkuchen ist. Es wäre so schön, wenn wir nicht darüber nachdenken müssten, dass wir uns gegenseitig verletzen. Wie niederschmetternd wir miteinander umgehen. Was für Worte wir uns an den Kopf werfen. Wo wir uns gegenseitig nicht als Personen stehen lassen. Wo wir anfangen, wegen Nichtigkeiten plötzlich unter der Gürtellinie zu schießen und uns benehmen, als wären wir keine Menschen, wo so viel Porzellan zerschlagen wird. Und ich möchte an den Stellen nicht für einfach so Schwamm drüber plädieren. Schuld ist Schuld. Und Verletzungen sind Verletzungen. Und wir dürfen dazu auch stehen. Und wir dürfen das auch sagen, was passiert ist. Wir dürfen es benennen. Aber ich glaube gleichzeitig, dass wir uns auch manchmal den Schritt zurückgönnen müssen und wirklich überlegen müssen, was war eigentlich am Anfang? Was war der Auslöser? Was war das, was uns gegeneinander aufgebracht hat? Das Gefühl, was ich heute spüre, ist wahrscheinlich das Hefegespür, das Hefegefühl. Da ist schon viel aufgegangen. Das war am Anfang vielleicht nur eine Kleinigkeit. Es war vielleicht gar nicht so gemeint. Es hat mich aber aus irgendeinem Grund getroffen. Vieles von dem, was zwischen Menschen steht, auch innerhalb von Gemeinden, ich glaube, dass das eigentlich nur solche Kleinigkeiten sind, die oftmals größer werden. Es gibt auch das andere, aber ich glaube, das meiste kommt aus Missverständnissen heraus. Aus den Unterschieden und dem unterschiedlichen Umgang mit den Unterschieden. Aber im Vergleich zu dem, was Jesus uns vergeben hat, ist es genauso wenig wie die Schuld des zweiten Knechts im Vergleich zu der, die der erste Knecht beim König hat. Wer bin ich dann, dass ich nicht bereit bin, vergebend zu leben, auf den anderen den Schritt zuzugehen? Mit welchem Recht verweigere ich Vergebung? Mit welchem Recht verschließe ich mich davor? Aus der Vergebung von Jesus wollen wir leben, wir alle. Aber warum vergeben wir uns dann untereinander nicht? Und ich glaube, dass es ähnlich ist wie bei dem Knecht und dass Jesus deswegen ganz bewusst uns da den Blick ins Gemüt hineinfallen lässt. Wir wollen es nicht. Es ist unser Stolz, der die Vergebung erstickt. Warum sollte ich das denn tun? Also bitte, wer bin ich denn? Ich habe mir doch nichts zu Schulden kommen lassen. Ich bin doch, hallo? Die anderen, ja, aber nee, also bei mir nicht. Ich fange da nicht an. Vergebung aussprechen heißt immer auch, nicht auf meinem Recht zu beharren. Und selbst wenn es vielleicht wirklich mein Recht wäre, aber ist es meine Aufgabe, das nachzuverfolgen? Muss ich für mich kämpfen? Muss ich Rache üben? Gott sagt, die Rache ist mein, nicht dein. Vergebung heißt es zu Gott abgeben und ihn machen lassen, zu seiner Zeit, an seinem Punkt. Ich muss nicht kämpfen. Ich muss die Waffen zur Seite stellen und mich nicht verbeißen in diese Situation, den anderen damit irgendwie zum Schuldner machen, mich daran abarbeiten, mich schwer tun und vor allen Dingen etwas loslassen, was ich dem anderen nicht die ganze Zeit noch vorhalten könnte. Ich glaube, manchmal tun wir uns so schwer zu vergeben, weil wir gerne noch irgend so eine Akte im Schrank haben wollen. Für alle Fälle. Es kann ja ganz gut funktionieren, aber irgendwann wäre es doch vielleicht hilfreich, wenn ich noch diesen einen, und wenn es nur so ein kleiner Klebezettel ist, den nochmal rausholen kann, um das wenigstens nochmal zu sagen. Also eigentlich haben wir ja kein Problem, aber da ist noch diese eine Sache. Das würde ich gerne nochmal auftischen. Und Vergebung heißt Ordner weg, Klebenotizen verbrennen, Hände auf, damit ich sie dem anderen reichen kann. Vergebend leben. Ich glaube, wir können uns viele Gedanken über Versöhnung machen, aber Versöhnung können wir nicht machen. Versöhnung funktioniert ja nur, wenn wir alle bereit sind, vergebend zu leben. Es fängt damit bei jedem von uns an. Jeder von uns ist persönlich in der Verantwortung, zu sagen, bin ich bereit, meinen Baustein dafür zu leben? Bin ich bereit, vergebend zu leben, nicht immer nachzutragen? Bin ich bereit, loszulassen? Dass dann Versöhnung geschieht, geht ja dann nur, wenn jemand anderes die Hand auch einschlägt. Ich kann aber nicht zu dem anderen kommen und die Hand mir greifen, jetzt gib sie her. Aber ich kann meine Hände hinhalten. Hier bin ich. Ich will es dir nicht nachtragen. Ich bin offen für dich. Vielleicht hilft es dir nochmal drüber nachzudenken. Wie war das, als du erkannt hast, was Jesus dir vergeben hat? Was war das für ein Moment, als du die Last deiner Sünde gespürt hast, die plötzlich nicht mehr da war? Weil sie da am Kreuz gelandet ist. Weil Jesus es dir schon vergeben hat, weil er sie weggenommen hat. Was für eine Befreiung war das?
Und welche Lasten schleppen wir die ganze Zeit noch mit uns rum, weil wir meinen, wir bräuchten sie noch, weil es eben nicht nur ein Klebezettel ist, weil es eine ganze Menge Ordner, Mappen und was auch immer alles ist. Da, wo Vergebung ausgesprochen und gelebt wird, geschieht Befreiung, die wir genauso spüren können, wie als wir befreit worden sind von unserer Schuld. Und die Kraft dafür bekommen wir nur aus der Quelle, aus der wirklichen Quelle der Vergebung. Wenn wir nicht immer mehr begreifen, wie groß die Schuld ist, wie groß das, was uns vergeben worden ist, wenn wir das auch nur ein Stück begreifen, ich glaube, das ändert schon den Umgang miteinander. Je mehr wir das erkennen, was ist uns vergeben, was ist uns wirklich vergeben worden, wenn uns die Gnade nicht billig wird, sondern wenn uns das eigentlich jedes Mal zerreißt, wenn wir nur darüber nachdenken, weil wir gar nichts mehr sagen können, so groß ist das. Dann bekommen wir Kraft auch zur Vergebung untereinander. Wenn wir uns an Jesus hängen und ihn an uns arbeiten lassen, vielleicht ganz einfach mit Gebet starten. Ändere mein Herz. Arbeite an mir. Wenn wir anfangen, für die Person, die uns am schwersten fällt, die uns so richtig auf dem Magen liegt, wenn wir anfangen, für die Person zu beten, und wenn wir gar keine Worte finden dafür, aber einfach nur sagen, Jesus, Max Mustermann, er weiß schon, was da ist. Und ich glaube, das ist der erste Schritt, der an uns arbeiten kann. Dann werden wir noch nicht unbedingt sofort am nächsten Tag uns die Hand reichen können. Vielleicht werden wir uns nie die Hand reichen können. Aber wir werden was los, was uns zerfrisst, was uns kaputt macht. Und der Groll zieht aus. Und ich glaube, das ist das Schönste, was wir erleben können, dass Vergebung ein Teil der Kultur wird. Vergebend zu leben, bereit sein zur Vergebung. Eben nicht Schwamm drüber, aber grundsätzlich zu sagen, ich will das Zeug nicht mit mir rumtragen, ich spreche Dinge an, ich versuche es auszuräumen, was in meiner Macht steht, will ich tun. Es ist der Auftrag von Jesus, dass wir vergeben. Vergebung ist keine Wahlleistung, keine Option. Ein zentraler Teil im Leben als Christ. Wer bin ich mir, dass ich mir rausnehmen möchte, zu entscheiden, wem ich vergeben will und wem nicht? Was wäre, wenn Gott genauso mit uns umgehen würde und sich entscheiden würde, wem will ich vergeben und wem nicht? Lass uns beten. Ja, wir haben eben gesungen, wie tief muss deine Liebe zu uns sein, dass du uns vergibst. Obwohl wir als die Spötter da neben dem Kreuz gestanden haben, obwohl wir uns nicht um dich gekümmert haben, nicht nach dir gefragt haben, obwohl wir deinen Platz streitig machen, weil wir selbst Gott sein wollen. Wir können es eigentlich kaum fassen mit unserem Verstand, wie groß deine Liebe zu uns ist, die Schuld, die wir angehäuft haben, ausräumt. Du gibst uns immer wieder eine neue Chance und du vergibst uns immer wieder, obwohl du es nicht müsstest, obwohl wir genügend getan haben, was es menschlich gesehen rechtfertigen würde, nicht zu vergeben. Ja, wir sehen unsere menschlichen Beziehungen, unser Miteinander, Beziehungen in unseren Familien, in unserem Freundeskreis, in der Gemeinde. Und wir wissen, Herr, dass da, wo wir als Menschen zusammenkommen, miteinander nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen ist, nicht immer funktioniert. Wir wissen, Herr, dass wir aneinander schuldig werden. Dass wir alle Beiträge dazu leisten und geleistet haben und leisten werden, dass Beziehungen belastet werden. Herr, wir bitten dich, dass wir vergebend leben können. Dass es Teil unseres Lebens, unseres Charakters wird. Bereit, Dinge loszulassen, dass wir aufhören, uns Dinge nachzutragen, dass wir sie aussprechen können, miteinander reden können. dass wir uns auf Augenhöhe begegnen, dass wir anerkennen, dass wir unterschiedlich sind, dass wir auch unterschiedlich Situationen wahrnehmen und dass Worte, die vielleicht positiv ausgesprochen wurden, bei jemand anderem negativ ankommen können. Dass wir uns auf Augenhöhe begegnen, Emotionen gegenseitig akzeptieren können, aber trotzdem miteinander reden, dass wir es uns eingestehen, dass wir alle im gleichen Boot sitzen, dass wir alle die gleichen Grundvoraussetzungen haben durch die Vergebung, die wir von Gott bekommen haben. Herr, du weißt, wie schwer es uns fällt, wie stark unser Herz ist, sich zu überheben, um eigenes Recht zu kämpfen. Und wir wollen, Herr, dass du an uns arbeitest. Verändere uns. Präge du die Kultur, die Atmosphäre, das Miteinander ganz neu. Und lass uns erleben, wie befreiend es ist, wenn wir Dinge loslassen, sie bei dir abgeben und damit Raum haben, den du neu füllen kannst. Amen.